Ist auch gut.
Kona was?
Ja, Kona wo? Hä? Kona wie? Hä? Kona war das Pop? Yo, ich streb nach Perfektion, Kona Bari im Blut. Im Sport geb ich alles, das ist mein Lebensmut. Jeder Tag ein Wettkampf.
Da sind wir wieder.
Darum geht's. Im Sport gebe ich alles, das ist mein Lebensmut.
Ganz heute, genau.
Heute geben wir wieder alles am Mikrofon.
Richtig.
So sieht's aus. Wir haben tatsächlich mal ein Thema vorbereitet, Micha. Ich gratuliere dir, dass wir das erstmalig strukturiert haben. Ein Gedanken, wie sagt man, Brainstorm?
Ein Brainstorm,
ein ja. Brainstorm gemacht haben. Wir müssen eigentlich öfter zusammen laufen gehen, dann fallen uns immer gute Sachen ein.
Ich laufe gerade nicht viel.
Ich weiß, das ist das Problem. Ich bin übrigens auch nicht viel gelaufen, weil ich habe Rücken. Immer
schau
noch.
Dir, schau dir diese Hände an.
Oh.
Die sind nicht zum Arbeiten geschaffen, aber
nein.
Sie mussten arbeiten.
Sie mussten arbeiten.
Ich habe gebuddelt. So.
Ich bin dafür, dass du mehr Telearbeit machst. Ja?
Mache ich auch noch.
Dann sitzt du schön an deinem Computerchen und was machen wir hauptberuflich? Klar, Laufveranstaltungen organisieren. Und zwar den ganz großen Bahnhof. Unter anderem, darüber wollten wir sprechen. Das ist nämlich genau das Ding. Wir haben Feedback von Läufern aus der Community und die Frage aller Fragen ist sehr, sehr oft, oh, warum ist denn das so teuer?
Genau, und ich höre jetzt auch immer aus dem Umfeld Kulturhauptstadtmarathon, wow, da geben wir der Sparkasse so viel Geld und ich muss dann immer sagen, hey, nee, eigentlich gibt euch die Sparkasse noch sehr viel Geld, weil selbst der Kulturhauptstadtmarathon wird nicht bei einer schwarzen Null landen.
Wir wollen das mal als Beispiel aufdröseln. Darum geht's. Warum sind Veranstaltungen im öffentlichen Raum, vorrangig auch noch in deutschen Innenstädten, so wahnsinnig teuer?
Und Kai hat uns doch noch einen Titel vorgegeben, den wir gut fanden.
Den habe ich mir auch nicht gemerkt.
Der teure Lauf zum Erfolg.
So war das? Ja. Okay.
Also die Podcast-Folge heißt Der teure Lauf zum Erfolg.
Genau. Und da wir hier weder Namen noch konkrete Informationen teilen werden, wir sind ja der Transparenz-Podcast. Nein, wir nehmen mal ein fiktives Beispiel für einen Marathon in einer Innenstadt, ähnlich Chemnitz.
Ja.
Ja. Und die Dimension der Veranstaltung soll mal sein, ein typischer City-Marathon auf allen traditionellen Distanzen, voller Marathon, halber Marathon, jetzt machen wir einen Viertelmarathon oder einen Zehner, lassen wir mal offen.
Oh, eine Staffel ist dabei.
Eine Staffel ist dabei. Also eigentlich eine richtig fette Nummer, eine runde Sache. Direkt zentral, Markt, Neumarkt in der Innenstadt.
Also fiktiv.
Fiktiv. Ja, Markt, Neumarkt gibt es ja überall in jeder Innenstadt. Und jetzt mal Butter bei der Fische. Wir gehen mal rein. Ja, die Annahmen, die wir gestellt haben, waren, dass wir eine Veranstaltung auf die Beine stellen, die eine Teilnehmerschaft erreicht von circa 8000 zahlenden Starterinnen und Startern. Das ist schon mal eine Hausnummer. Weil da kannst du mal die Top-100-Liste in Deutschland durchgehen. Ich glaube, als City-Marathon mit 8.000 in Summe
Top 10.
Bist du richtig gut dabei. Ne? Also das ist ja vergleichbar mit Leipzig-Marathon von den Zahlen her. Die haben deutlich mehr Schüler, was die Zahlen immer gut aufwertet. Aber ich glaube, bei den Distanzen Marathon, Halbmarathon, Zehner ist die Veranstaltung, über die wir jetzt sprechen wollen, durchaus konkurrenzfähig oder sogar stärker. Also 8000 zahlende Gäste ist wirklich eine große Veranstaltung im Laufsportbereich. So, nun haben wir mal aufgedröselt, was sind denn, also das wären ja die Einnahmesituation, 8000 zahlende Gäste, und die Ausgabesituation haben wir versucht aufzudröseln.
Ich würde noch mal eine Sache, es gibt eigentlich, die meisten City-Marathons heißen City-Marathon. Es sind aber eigentlich keine Vollmarathons im eigentlichen Sinne. Das ist sozusagen der Namensgeber.
Ja.
Aber die Zahl der Marathonläufer bei den meisten Veranstaltungen liegt bei etwa 20%.
Höchstens, ne? Höchstens. Weil die ganze Strecke ist natürlich auch die anspruchsvollste Strecke und da ist die Zielgruppe kleiner. Von daher alles logisch.
Genau. Allgemein statistisch, Halbmarathon wird am intensivsten gelaufen. Und jetzt ruft der Heidi an. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Flugmodus muss an sein.
Ja. Oder man macht das Handy lautlos und bringt es ins Nachbarzimmer, das ist ja auch möglich. Aber wir können auch kurz auf dich warten oder du nimmst Heidi einfach mal live in den Podcast ein.
Ich weiß gar nicht, ob das gehen würde.
Nein, geht jetzt nicht. Komm, keine Experimente. Also wir konzentrieren uns mal auf die großen Kosten. Ja, und da haben wir mal anhand unserer Einblicke aufgedröselt, was sind denn die großen Fresser?
Achso, ja? Entschuldigung, ich nochmal. Ich wollte eigentlich sagen, Marathon so ungefähr 20%, Halbmarathon 40-50%, das ist eigentlich immer die stärkste, ja, Strecke. Zehner in etwa so wie der Marathon, mhm, relativ gering. Und dann Best of the Rest, also Viertel, also Bambini-Läufe, Mini-Marathon, egal wie sie genannt werden, so ein 5-Kilometer-Lauf.
Ja.
Ist dann immer so der Rest. Aber eigentlich ist das...
Das Rahmenprogramm.
Genau.
Das also eigentlich reden wir über den Halbmarathon, genau, der flankiert ist von einer Exotenstrecke über die volle Distanz und über Einsteigerstrecken. Und
wenn du dich erinnerst, war das sozusagen unsere These für den Halbmarathon Leipzig damals,
ja,
dass wir glauben, ein starker Halbmarathon zieht die Leute an.
Ja, lagen wir ja auch nicht so verkehrt, allerdings lagen wir auch nicht so richtig damals, wie wir richtig liegen wollten. Ne? Wir haben aufgegeben, in Anführungszeichen, nach 4 Jahren und einer Teilnehmerschaft von 2370, genau, über den Halbmarathon.
Und der liebe Ronny, der es jetzt macht, hat das erste Mal 24 über 3000 Teilnehmer gehabt.
Ja, stark.
Und ich habe mit ihm neulich darüber geredet und er sagt auch, wir würden wahrscheinlich mehr Teilnehmer ziehen, wenn wir es schaffen würden, in die Stadt zu kommen. Aber auch das, unser Thema, er scheut die Kosten. Also das ist Wahnsinn, ja, was er dafür leisten müsste.
Okay, also ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal die Kosten an und dann können wir uns nochmal die Einnahmeseite angucken. Ich würde auch gern mal darüber philosophieren, warum denn Marathon teurer ist als der Halbmarathon, beziehungsweise warum der Viertelmarathon günstiger ist als der Marathon. Macht eigentlich gar keinen Sinn, vorweggenommen. Aber gehen wir mal rein in die Kosten. Also natürlich, du hast Kosten für generell erstmal den Anfang. Ja, du machst dir ein Konzept, du überlegst dir, wie könnte denn die Veranstaltung stattfinden, wo könnte man langlaufen und so weiter. Damit hast du erstmal einen gewissen Planungsaufwand, Projektmanagement. Du guckst, welche Instrumente brauchst du, welche Dienstleister brauchst du, wo könnte man anfangen. Dann steigst du ein in die Vorbereitung eines Genehmigungsverfahrens, denkst schon mal über die Eventproduktion nach, brauchst eine Online-Anmeldung, ein Teilnehmermanagement. Also du musst erstmal ready werden. Das heißt, du brauchst eine gewisse Infrastruktur. Da konnten wir natürlich auf die Sportmacher zurückgreifen, weil die ist bestehend. Aber auch hier sind festangestellte Mitarbeitende beschäftigt, die am Ende tatsächlich Geld kosten. Das heißt, es laufen Kosten auf für diese Dienstleistung. Dann hast du die Dienstleister an sich, ja, um das mal als Einblick, von der Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Beschilderung, Technik, sowas wie Beschallung und Bühnentechnik, dann Catering, Sicherheitsmaßnahmen, Medaillen für die Finisher etc. Nur um jetzt mal einige zu nennen, wir können auf bestimmte Punkte vielleicht noch vertieft eingehen. Dann kommt ein großer Punkt, der sich auf die Personalkosten bezieht. Nicht nur in der Organisation im Vorfeld und das alles quasi geplant und glatt läuft, sondern am Tag X oder am Wochenende X brauchst du wirklich einen Haufen Menschen, die dich unterstützen. Und das funktioniert nicht mit Ehrenamt. Ja, also vielleicht bei kleineren Veranstaltungen von Vereinen liebevoll vorgetragen, wenn es da noch eine Community gibt, die dann mit 50 Mann sagt, come on, wir packen mit an und so weiter. Aber das funktioniert bei dieser Größenordnung nicht mehr, weil wir reden hier über sehr, sehr viele Menschen. Also allein das Hands-Team quasi, also die Leute, die wirklich ackern, die Gitter stellen, die Beschilderung machen, die Streckensicherung aufbauen, Verpflegungsstände aufbauen, abbauen und so weiter. Da brauchen wir 50 Leute, die das machen. Und wenn du über Helfer redest, die bei der Startnummernausgabe, bei den Verpflegungsposten auf der Strecke, in der Zielversorgung und so weiter, diese ganzen freiwilligen Helfer, in Anführungszeichen freiwillig, also die sind freiwillig, aber nicht ganz freiwillig, da brauchen wir 350, war die Kalkulation ungefähr.
Jetzt,
ne?
Wir gehen jetzt, weil wir höhere Teilnehmerzahlen haben, sogar auf 400.
Das ist ein Wahnsinn. So, und 400 Helfer,
Ich würde gern noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen wollen.
Geh ruhig okay vor und zurück.
Und zwar, weil der Vorwurf auch immer kommt, kommerzielle Veranstalter versus Sportvereine oder Non-Profit oder whatever, wie wir sie nennen. Wenn wir 1967 sozusagen mit Start des Kulturhauptstadt
Karl-Marx-Stadt-Marathon
gehen, in dieser Zeit auch Berlin-Marathon, als die 74 losgelaufen sind, es ist ja aus einer Vereinswelt heraus entstanden. Es waren
ein paar
wenige, die sich in Berlin zum Beispiel im Grunewald getroffen haben, die Waldwege, irgendwelche nicht befahrenen Straßen genutzt haben und dann
sich eine Strecke gebaut haben.
Meistens 5-Kilometer-Runden, relativ kleine Runden, diese mehrmals umlaufen sind. Plus ein Verein, viele Enthusiasten, die geholfen haben. Das war ja die Struktur. Da kommt ja der Laufsport her.
Am Ende hat der Verein meist sogar Kosten getragen. Das darf man auch nicht vergessen, ne?
Genau.
Also da sind Anfangskosten entstanden, die eine Vereinsstruktur schlucken konnte. Ja, wenn du das nicht hast, als einzelner Enthusiast, bist du da auch auf verlorenem Posten.
Und das ist das Erste, was wir mal sagen müssen. Ja, damals waren die Startgelder günstiger und es gab weniger Sponsoren, weil aber sozusagen die Helfer sozusagen kostenlos ihre Arbeit reingepackt
haben. Naja, und die Veranstaltungskonzeption, wie du es gerade skizziert hast,
war anders.
Genau. Ist viel, viel günstiger, im Wald eine Runde zu laufen mehrmals, als wenn du hier einen City-Marathon aufstellst.
Genau, jetzt nehmen wir mal Berlin-Marathon, sind, ich glaube, inzwischen 90 Festangestellte, haben, jetzt müssten wir zurückrechnen, irgendwas zwischen 15 und 20 Verpflegungsstellen, die mit 30 bis 40 Leuten, also allein da, was an ist, Masse die da brauchen.
Das ist eine Dimension. Ich habe noch eine alte Zahl im Kopf. Von vor der Pandemie war die, glaube ich, da hieß es, sie haben 8000 Helfer, freiwillige Helfer in ihrer Datenbank. Ja, und allein das zeigt ja schon, wie viele da beteiligt sind. Das sind natürlich nicht immer alle im Einsatz, aber das ist natürlich eine Riesennummer. Ne?
Und das ist jetzt sozusagen das Erste, was ich dem Läufer mal entgegnen möchte. Ja, die Laufpreise könnten geringer sein, wenn ihr bereit seid, einen Marathon auf einer 5-Kilometer-Runde in einem Wald zu laufen.
Ja, jetzt lass uns mal chronologisch, weil das ist ja schon fast mein Fazit am Ende.
Okay, ja. Ich wollte nur, da ist es entstanden und dann die letzten 50 Jahre gab es sozusagen eine Entwicklung.
Klar, also wenn wir das jetzt alles aufdröseln, dann sind irgendwann den Vereinen die Risiken zu groß geworden, dann kam es zu diesen Ausgründungen, dann gab es die ersten Event-GmbHs, die das dann übernommen haben. So ist es auch beim Berlin-Marathon gewesen. Es ist nach wie vor der Verein, aber ausgegliedert die SCC Event GmbH, einfach um das Risiko in den eigenen Topf zu packen. Sonst geht am Ende ein Verein hops, wenn da irgendwas schief geht. Das will ja auch keiner. So, und dadurch kam es zu dieser Professionalisierung. Aber heute sind wir ja an einem bestimmten Punkt. Der Kunde, der Teilnehmer erwartet ja auch.
Genau.
Der erwartet eine professionelle Veranstaltung, wo alles von A bis Z funktioniert, was ein geiles Erlebnis sein soll für manche once in a lifetime. Kulturhauptstadt Marathon in Chemnitz, einmalige Nummer, ich laufe den Marathon. Ja, das ist so da ist die Anspruchshaltung sehr groß.
Genau, und jetzt verraten wir ein kleines Geheimnis, wie man gute Veranstaltungen macht.
Ja.
Man guckt sich an, was die Leute im Fernsehen sehen und versucht es irgendwie nachzubauen.
Das hast du gemacht. Ja. Alles klar. Pass auf, ich rassel ja jetzt mal weiter die Kosten runter, ohne jetzt da jeden Punkt ausführlichst zu kommentieren. Also du hast noch natürlich gewisse Marketingkosten. Du willst es ja auch bekannt machen. Du brauchst eine Webseite, die muss gepflegt werden. Du brauchst Social Media heutzutage, musst Accounts aufbauen, musst die mit Content bespielen. Ja, du schaltest Werbung, zum Beispiel im Radio oder in den Zeitungen oder in den Fachmagazinen. Ja, du machst PR- und Medienarbeit. Das Presseteam von der Sparkasse ist da sehr fleißig in diesem konkreten Fall. Ich sage jetzt nicht, welche Sparkasse, aber es könnte die in Chemnitz sein, die da sehr viel Energie reinsteckt, ja, und dann auch da im Prinzip auch, am Ende sind es alles Kostenstellen, die da entstehen, die können irgendwo hingebucht und weggedrückt werden, aber am Ende wollen wir sie mal einmal nennen, ja, und die großen Drücker, die da noch im Hintergrund stehen, ich will es nur mal andeuten, es ist quasi dieses Verkehrssicherungsthema. Ja, wenn man eine Strecke, auch wenn man einen Halbmarathon dann zweimal benutzt, sind es trotzdem 21 Kilometer durch eine Stadt. Das bedeutet zig Querstraßen, teilweise müssen Haltestellen umgesetzt werden, beschildern, Haltverbote, das Ganze planen und umsetzen, das ist halt sehr, sehr teuer. Ja, also da gehen wir an die 6 Stellen. So, und dann, wenn du das jetzt noch vergleichst mit Berlin, Berlin-Marathons größte Kostenstelle ist die Verkehrssicherung. Da sind wir im Millionenbereich, mehrere. So, und das ist natürlich ein Riesenthema. Und dann nimmst du noch sowas wie irgendwelche Gebühren, Versicherungen, also Kleinkram unter uns, ja. Aber am Ende kommst du auf eine grobe Kostenrechnung, die kommt raus zwischen 600 und 800.000 Euro für eine solche Veranstaltung, geplant auf eine Zielzahl von 8.000 Teilnehmern. Und das ist eine Nummer. Und wenn du jetzt dann am Ende diese Kosten nimmst, einen Durchschnittswert, nimmst diese 8.000, ja, dann kommst du auf Kosten von circa 87,50 pro Teilnehmer.
Genau, jetzt.
Warte, ein Gedanke noch dazu, weil den viele aus der Läuferwelt vielleicht nicht so präsent haben. Ich rede hier von 87,50 netto. Ja, dadurch, dass das hier gewerblich organisiert ist, muss 19% Umsatzsteuer auf jeden Umsatz abgeführt werden. Das heißt, du musst die gedanklich auf die Kosten für den Teilnehmer jetzt drauf tun, diese 20%. Du bist also bei einem Huni. Ein Huni-Endkostenpreis für den Teilnehmer, das ist sogar noch ein bisschen schlecht gerechnet für uns. Mhm. Das ist der Durchschnittspreis.
Genau.
So, jetzt hast du deinen Gedanken noch oder habe ich ihn versaut? Dann geh ich kurz weiter. So, also nehmen wir mal diesen Nettowert, weil wir rechnen immer alles gerne in Nettokosten und Einnahmen und so weiter. Aktuell liegen die Einnahmen dieses besagten Events im Durchschnitt bei 38 Euro pro Teilnehmer. Das heißt, du hast 50 Euro Defizit pro Teilnehmer. So, und jetzt rechne mal. 50 Euro mal 8.000, das ist keine schöne Zahl.
Genau.
Ja, und genau darüber reden wir,
jetzt fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte.
Ja.
Das Problem bei dieser ganzen Rechnung ist, dass du die natürlich aufstellst, bevor du eigentlich mit der Veranstaltung beginnst. Also die 8.000 bei einer Premierenveranstaltung weißt du ja vorher nicht.
Nee, das war ja auch am Anfang, seien wir mal ehrlich, eine andere Annahme. Wir sind ja mit einer Annahme von ca. 5.000 reingegangen, haben die Planung begonnen und haben die Planung dann mehrfach adaptiert, weil die Nachfrage erfreulicherweise so groß ist.
Genau, was ist für die Gesamtkosten oder für die Einnahmen verbessert? Aber es gibt Basiskosten einer Veranstaltung, also die völlig unabhängig sind, wie viele Teilnehmer
kommen. Das ist richtig, ja.
Unter anderem
Grundkosten.
Das Verkehrszeichenkonzept.
Ja, ja. Und die Absperrmaßnahmen, die da einhergehen, die musst du umsetzen, ob du 1.000 Teilnehmer oder 8.000 Teilnehmer hast.
Genau. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel diese Logik, dass die Läufer sagen, für einen 10-Kilometer-Lauf, früher war es mal 1 Euro, glaube ich, pro Kilometer, jetzt ist man vielleicht schon bei 2 Euro pro Kilometer, dass die nicht hinhaut, weil Verkehrszeichen.
Ja.
Also lass uns mal vielleicht Basiskosten so und so.
Naja, also das, was ich als Punkte hier alle aufgeführt habe, sind eigentlich alles Allgemeinkosten. Die entstehen immer, egal ob der Kunde einen Zehner läuft, einen halben läuft oder einen ganzen Marathon läuft. Es ist immer das Gleiche. Du musst den gleichen Grundaufwand betreiben. Ja, du hast vielleicht, wir können ja mal darüber nachdenken, wo würdest du denn weniger ausgeben müssen, wenn jemand einen Viertelmarathon läuft, im Gegensatz zu einem Vollmarathon. Der erreicht ein paar Verpflegungspunkte nicht, weil er nur die Hälfte der Runde läuft.
Verpflegungspunkte,
so, ja. Aber du hast sie ja, na gut, dann könntest du dem
Personal,
quasi,
schon ein bisschen Personal.
Dem könntest du einen Rabatt gewähren, ja. Und der Marathonläufer nutzt die Infrastruktur doppelt so lang wie der Halbmarathonläufer. Auch Fakt. Von daher, ja, aber, das Aber ist groß, die Grundkosten überwiegen. Ja, wir reden hier vielleicht über 80% Grundkosten und über 20% variabel. Das heißt, theoretisch müssten die Preisgestaltung viel, viel enger beineinander liegen.
Genau.
Ja, also auch der Zehner, der kurze Lauf, muss eigentlich viel, viel teurer sein, damit so eine Veranstaltung am Ende auf Null kommt. Wir reden hier nicht mal von Gewinnen, sondern wir reden von einer Null. Und an dieser Stelle, für dieses konkrete Beispiel, haben wir den glücklichen Fakt, dass es eine einmalige, große Investition des Veranstalters, wir nennen ihn mal Sparkasse, ist. Ja. Und im Rahmen dieses Kulturhauptstadt-Themas von Chemnitz quasi eine Win-Win-Situation hergestellt hat. Trotzdem bleibt der Verlust oder das Invest, nennen wir es positiv, bleibt bei der Sparkasse. Diese Veranstaltung schafft es nicht, aus eigener Kraft auf Null zu kommen. Ist unmöglich. Und von daher ist auch eine Fortsetzung in dieser Form, mit diesem großen Aufwand als City-Marathon, absolut unrealistisch. Weil das kann keiner bezahlen.
Und ist auch für uns mal wieder so eine Erkenntnis. Wir haben das vermutet.
Ja.
So, und sind auch froh, dass so viele Teilnehmer kommen, um dieses Minus zu verringern. Dennoch, also ich persönlich hätte nicht gedacht, dass 8000 Leute nicht reichen.
Ja, ich auch nicht. So, und jetzt hast du natürlich dann sofort den Gedanken, naja, aber es gibt ja zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten. Die gibt es tatsächlich. Ja, der besagte Marathon in dieser fiktiven Stadt Chemnitz, ja, der bekommt jetzt keine staatliche Zuwendung oder keine städtische Förderung. Das wurde auch gar nicht gefragt. Aber du hast Möglichkeiten, im Sponsoring gegen zu finanzieren.
Ich würde eine Sache nochmal, weil das auch immer falsch dargestellt wird. Er heißt Kulturhauptstadtmarathon, weil er in der Kulturhauptstadt stattfindet. Es ist kein gefördertes
Absolut
Projekt
nicht,
der
nein.
Kulturhauptstadt. Es gibt kein Geld der Kulturhauptstadt. Im Gegenteil, manchmal wollen die sogar Geld.
Ja, am Ende, wir wissen ja, wie es dazu gekommen ist, dass der Name so gefallen ist. Es passt wie Arsch auf Eimer, könntest du sagen. Kulturhauptstadtmarathon ist natürlich auch am Ende, klingt das geil, ja, zum Teilnehmen. Aber wie du sagst, es ist kein offizielles Projekt gewesen. Es ist nicht gefördert von dieser Kulturhauptstadt-Firma, die da gegründet worden ist, um das alles umzusetzen. Sondern es ist eigentlich der Sparkassenmarathon. Ja, und die Sparkasse ist der Veranstalter von diesem Event, was wir hier nicht weiter skizzieren wollen. Ist ja auch Quatsch, mal. Aber das haben wir hiermit mal klargestellt. Also ohne die Sparkasse gäbe es diese Veranstaltung nicht. Von daher, wir sind dankbar und 8000 Teilnehmer werden dann am 19. Mai sehr dankbar sein, am Tag nach dem Event, weil sie ein geiles Event erlebt haben. Zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, das ist natürlich das, was am Ende Veranstalter versuchen, um diese Wirtschaftlichkeit herzustellen. Das ist natürlich Sponsoring. Sponsoring bedeutet nichts anderes, du machst Werbung für einen Werbepartner und da brauchst du Leistung für Gegenleistung. Ja, also ganz billig runtergerechnet, du bekommst einen Betrag an Geldmitteln und musst dafür im Prinzip was machen. Eine Sichtbarkeit des Partners, spezielle Angebote an die Teilnehmer herantragen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Machst du wie so einen Baukasten, setzt du dann ein paar Leistungen zusammen und so weiter.
Ich würde sagen, es gibt kein Event in Deutschland in dieser Größenordnung, das noch existieren könnte ohne Sponsoring.
Bin ich absolut bei dir. Also wenn du dir die Kostenstrukturen anguckst, ohne diesen... was auch immer so abwertend als kommerzielle Veranstaltung bezeichnet wird. Also ohne diesen Kommerz, ohne diese Vermarktung in diesen Veranstaltungen, keine Chance. Kommst du nicht.
Also vielleicht irgendein Lauf in einem Wald, wo 100 Mann starten oder so, könntest du sagen, dass die reinen Kosten, finanziellen Kosten vielleicht gedeckt sind.
Ja, aber selbst da, also ja. Wir haben Erfahrungen im Berliner Forst, die Gebühren sind extrem gestiegen in den letzten Jahren. Weil halt natürlich auch Forstpflegearbeiten umgelegt werden auf Nutzer. Und dann sind wir als Veranstalter Nutzer gewesen. Naja, also da machst du auch ein Fass auf. Es ist einfach nicht möglich.
Genau. Also auch da vielleicht ein kleines, schauen wir mal in unsere geheimen Taschen.
Ja.
Theoretisch muss man eine Veranstaltung, man muss 80% irgendwie über Teilnehmerfinanzierung, nicht für so ein Projekt, also für so ein 20% muss aus Sponsoring kommen. Der einzige, oder es gibt wenige Ausnahmen, die, nehmen wir wieder Berlin-Marathon, vielleicht auch ein Hamburg-Marathon, die mediale Reichweite haben, die also im TV sind, die können mehr über Sponsoring einnehmen, weil die Sponsoren präsenter sind.
Allerdings beim Berlin-Marathon überwiegen auch die Startgeldeinnahmen, weil es einfach so unfassbar viele Anmeldungen gibt. Das ist natürlich dann auch schwer über Sponsoring. Dann, die haben den Sonderfall, würde ich sagen. Also der Berlin-Marathon ist ja als Flaggschiff dieser Laufveranstaltung ein Sonderfall. Den kannst du eigentlich nicht als Referenz hernehmen. Auch nicht den Berliner Halbmarathon. Der ist ja genauso groß inzwischen, 40.000.
Aber findet der live im Fernsehen statt? Das weiß ich nicht.
Ich glaube auf RBB. Also jetzt nicht im Ersten. Ich glaube, es ging ja auch letztes Jahr beim Marathon nicht mehr im Ersten, sondern RTL. Die sind ja zu RTL gewechselt, genau. Weil es einen Clinch gab irgendwie. Ja, also, aber die versuchen darüber natürlich auch am Ende noch Reichweiten zu generieren, ist ja klar.
Aber interessanterweise, wir sind ja auch auf das Thema gekommen, weil der SCC für 2 Jahre ihr großes Rad-Event, was auch glaube ich 5.000-6.000 Radfahrer hat.
Velomax, ne, Velocity, wie hieß das Ding? Velo irgendwas?
Velocity, glaube ich.
Ja.
Also das pausieren, weil die Kosten so explodiert sind, ja, dass sie sagen, eigentlich recht, also es macht keinen Sinn.
Dieses, ja, also da können wir, also mit dem rudimentären Wissen, was wir darüber haben, es ist wohl das Problem, dass die Kommunen in dem Fall die ganzen angeschlossenen Behörden, die du da abklappern musst für so eine Radstrecke, die ja noch mal größer ist als ein Marathon, jeder möchte gern seinen Aufwand bezahlt haben. Und die Aufwände sind einfach riesig. Und wenn du dann alles noch verkehrssichern musst, ist einfach die Kostenlast so erdrückend, dass ich diesen Schritt verstehen kann.
Genau.
Absolut.
Weil, und da sind wir wieder bei dem Thema, weil die Kosten nicht auf den Teilnehmer umlegbar sind oder es ist da keine Chance gibt.
Ja, und da erinnere ich mich immer gerne an Matze Dunze, unseren Spion in den USA, der dort tapfer durchhält, obwohl da alles im Bach runtergeht.
Ja.
Der hat schon vor Jahren berichtet, das Sportsystem in Staaten funktioniert anders. Da wird eine Veranstaltung sehr viel höher bepreist und der Teilnehmer, der ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass er den Lack zu bezahlen hat. Hm. Ja, damals ging es um den Sprint-Triathlon, der $110 gekostet hat. Wo du hier in Deutschland sagen würdest, ein Sprint-Triathlon, da bin ich eine Stunde im Einsatz, für eine Stunde zahle ich nicht mehr als 50 Euro heutzutage. Ja, vor 20 Jahren hättest du nicht mal 50 Euro bezahlt. Aber das entwickelt sich langsam. Ich will noch gern abschließen, diese Möglichkeiten der Finanzierung. Also klar, Sponsoring, Werbung siehst du ja bei allen etablierten Veranstaltungen selbstverständlich. Hat man auch akzeptiert als Teilnehmer, dass das Teil des Ganzen ist. Ist ja auch spannend, ja, wenn du manchmal so eine Marathonmesse besuchst, die ganzen Aussteller sind da. Und du kriegst tolle Angebote hin und wieder, lernst ein paar neue Brands kennen, ist schon, kann man akzeptieren, ja, ist part of the game. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit der zusätzlichen Finanzierung, das sind dann die ganzen Merchandising-Produkte, also ein schönes T-Shirt für einen Preis X, was du als Veranstalter zum Preis Y einkaufst und somit quasi das Startgeld gegenfinanzierst, ein bisschen aufwertest, ein bisschen versuchst da das Loch kleiner zu machen. Und natürlich so eine Zusatzaktion wie eine Pasta-Party, obwohl die meistens plus minus null geht, wenn man ehrlich ist. Ja, wenn die 10 Euro kostet, die Pasta-Party, und du dem Ketterer davon schon mal 8,50 abgibst, ja, dann bleibt der nichts.
Genau.
Das ist am Ende dann einfach nur Rahmenprogramm, würde ich das nennen. So, und jetzt hast du diese zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten, aber wenn wir die durchrechnen auf den Teilnehmer, reicht auch hinten und vorne nicht. Bei dieser besagten Veranstaltung bleibt einfach ein fettes sechsstelliges Minus, was vom Veranstalter zu tragen ist und was der Veranstalter glücklicherweise an der Stelle auch vorher wusste und bereit war, das trotzdem zu machen. Einfach als Aktion. Und das ist schon geil. Also wenn man das versucht, wirtschaftlich zu machen, keine Chance, wenn ich mir das alles angucke hier. Also wäre denn der Teilnehmer bereit, im Durchschnitt 90 Euro netto zu bezahlen? Ich glaube nicht.
Nein. Also es ist auch so, die Anspruchshaltung bei manchen Kulturhauptstädtlern,
ja,
dass sie sagen, wieso müssen wir überhaupt bezahlen? Ist ja ein Kulturhauptstadt-Event.
Oh, ja, das ist okay. Das ist jetzt hier das andere Ende der Spanne. Das ist halt, vielleicht können wir hier einfach für mehr Aufklärung sorgen. Diese Veranstaltung versucht sich selbst zu tragen, versucht sich selbst zu organisieren, ist allerdings kostentechnisch so intensiv, du hast auch kaum Möglichkeiten, was einzusparen. Was willst du jetzt einsparen? Also das ist, du kannst ja nicht am Ende an der Qualität der Veranstaltung sparen.
Es beginnt, wie so oft, bei den Teilnehmern selber. Mhm. Anspruchshaltung ist ja sowieso ein großes Thema in Deutschland, die Anspruchshaltung.
Ja.
Du müsstest bereit sein, wieder auf die Anfänge des Laufsports zu gehen, um zum Beispiel in Chemnitz überhaupt wieder so eine Struktur von Breitensport, Laufsport zu etablieren. Also die Idee wäre halt, warum nicht zurück in den Stadtpark auf die alte Marathonstrecke und dort im Kreis laufen.
Dann gibt es aber auch nur was zu trinken auf der Strecke.
Gibt es auch nur was zu trinken auf der Strecke.
Ja, genau. Also mir ist ein Lacher rausgerutscht, aber genau das ist es ja. Wir haben wirklich lange drüber diskutiert. Kannst du einen Marathon veranstalten, ohne an jeder zweiten Verpflegungsstelle Energiegel, Spezialgetränke und weiß ich nicht was anzubieten? Und die Antwort muss lauten, ja, kannst du. Denn diese Spezialernährung, die so en vogue ist, die ist in dieser Leistungssportler-Bubble wichtig. Aber für den normalen Laufenden, der gerne einen Halbmarathon oder einen Marathon bestreiten möchte, weil er Freude am Laufen hat und am Event und das einfach erleben möchte. Ich glaube, der muss sich nicht mit irgendwelchen Turbo-Gel noch tunen bei Kilometer 26, sondern der wäre, glaube ich, dankbar, wenn es ein Stück Banane gibt, um mal den grummelnden Magen ein bisschen zu beruhigen. Dann nimmt er noch einen Drink dazu und dann geht's weiter bis zum nächsten Verpflegungspunkt. Aber das sind alles so eine Gedanken, die kommen aus dieser Anspruchshaltungsdenke heraus. Also ich bin ja nicht anders. Wenn ich Teilnehmer bin, erwarte ich natürlich auch ein tadellos organisiertes Event, eine super Verpflegung auf der Strecke, eine schöne Zielverpflegung, Sonnenschein, angenehme Temperaturen. Das ist alles mit eingepreist in der Erwartungshaltung. Das musst du ja als Veranstalter am Ende alles irgendwie stemmen, ne? Von der Terminwahl. Du machst natürlich den Marathon nicht im März. Ja, weil da die Gefahr, dass es 0 Grad und Schneeregen gibt, ziemlich groß ist. Also musst du da schon anfangen, ne? Diese gestiegene Erwartung zu befrieden und das entsprechend durchzuplanen. Machen wir auch gerne, haben wir auch ganz gut hinbekommen. Ich glaube, es erwartet die Teilnehmenden in Chemnitz da ein richtig geiles Event am 18. Mai. Also wenn ich sehe, was alles gemacht wird, ist das schon ziemlich gut.
Wir können ja auch noch mal ein bisschen vielleicht reingehen. Also das große, große Thema, und jetzt kommt eins meiner Lieblingsthemen sowieso, ist auch hier sichtbar, ist nämlich der demografische Wandel. Weil der demografische Wandel führt dazu, dass wir eigentlich an allen Positionen einen Personalmangel haben. Es fehlt, also in den Firmen an sich, es fehlt den Firmen, den Dienstleistern Nachwuchs und Personal. Das führt automatisch dazu, dass das Personal, was da ist, besser bezahlt werden muss, auch völlig korrekt. Und es führt dazu, dass die Personalkosten enorm steigen. Und wir haben hier bei dem, also das ist das große Thema, wir müssen an einem Sonntag just in time arbeiten, weil, auch das ist verständlich, es geht immer um öffentliches Interesse und das Veranstalterinteresse sozusagen. Die Stadt muss abwägen, belasten wir die Stadtgesellschaft mit dieser Veranstaltung mehr, als ob wir ihnen Nutzen bringen.
Ja.
Für Chemnitz hat entschieden, das bringt einen Nutzen, sagt aber, damit das alles vonstatten geht, müssen wir sozusagen die das sind nicht Kosten, sondern die
Umstände. Die Einschränkungen. Am Ende sind es Einschränkungen.
Einschränkungen für die Stadtgesellschaft, die nicht läuft oder an der Strecke steht, möglichst gering halten. Das heißt, dass wir erst eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung die Strecke sperren dürfen.
Ja, das bedeutet, ich weiß, worauf du hinaus willst, die Verkehrssicherungsfirma beispielsweise, die muss zeitgleich an sehr, sehr vielen verschiedenen Stellen arbeiten. Und das kann sie natürlich nur mit sehr, sehr viel Personaleinsatz.
Genau, und jetzt kann jeder für sich entscheiden, was sind die Umstände, dass ich früh morgens um 5 aufstehe, an einem Sonntag, und für Läufer eine Sperrscheibe bewegen würde. So, jetzt kommt noch dazu, jetzt sind wir in Deutschland, wird alles genehmigt. Wir beide dürfen keine Sperrscheibe auf eine Straße stellen.
Natürlich nicht, würden wir nie machen.
Wir bräuchten dazu, es geht, einen zweiwöchigen, ein Wochenendseminar.
Ja, okay, also das ist
genau. Dann dürften wir. Dann sind wir in der Lage, eine Sperrscheibe zu machen.
Aber in der Regel beauftragst du einen Dienstleister und dieser Dienstleister macht das dann professionell und berechtigt und stellt dir aber eine Rechnung. Und selbe Kerbe ist alles, was Personalkosten betrifft, wenn du es vergleichst mit 2019 vor der Pandemie und Preise jetzt. Die Arbeiterstunde eines Veranstaltungstechniker und so weiter hat sich einfach knallhart verdoppelt, mindestens. Der kostet halt einfach doppelt so viel. Das heißt, alle Veranstaltungen müssten eigentlich jetzt im Vergleich zu vor der Pandemie mindestens doppelt so teuer sein. Anders. Und das lässt sich auch beobachten. Genau. Ja, Berlin-Marathon musste stetig den Preis erhöhen. Andere Veranstalter haben auch die Preise angepasst. Du kriegst keinen Marathon mehr für 25 Euro. Das macht keinen Sinn für niemanden.
Plus die Bereitschaft der Helfer, das nicht, also die sind ja, engagieren sich ja immer noch und es ist ja trotzdem eine ehrenamtliche Tätigkeit, aber es muss eine Aufwandsentschädigung bezahlt werden.
Immer, so ist es. Auch die Freiwilligkeit muss am Ende ein kleines Schmerzensgeld beinhalten. Dieser Wandel, der war schon seit Jahren zu beobachten und ist aus meiner Sicht auch in Ordnung.
Ja.
Ja, also das ist auch nichts Verwerfliches, wenn die dann 30 Euro Handgeld kriegen, um Verpflegungsmehraufwand, Fahrtkosten und einen Tagessatz im Mix zu bekommen.
Ich glaube, ich muss jetzt für einen Kulturhauptstadtmarathon ist es so, wenn man da jetzt mal, ist mal eine Sondersituation. Ich glaube, da ist das Engagement der Chemnitzer schon da. So. Ich glaube, die, da wird gar nicht, also da stecke ich jetzt nicht drin. Ich glaube, da wird kein Geld bezahlt.
Ja, dann, das läuft auch über Vereine, ne? Die dann unterstützend eingreifen und so.
Die auch mal eine Möglichkeit haben, finde ich aber genauso korrekt, die auch mal eine Möglichkeit haben, der Sparkasse was zurückzugeben.
Naja,
die seit Jahren stimmt. dort die unterstützt.
So, ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich ziemlich viele Insights in den Raum gestellt. Ja, und am Ende bleibt die Diskrepanz zwischen tatsächlich vereinnahmten Startgeldern und diesen Kosten. Ja, selbst wenn du Sponsoring, Merch und Nebenprodukte quasi alles mit einkalkulierst. Es bleibt ein fettes Defizit und wir müssen eigentlich am Ende dankbar sein, dass es so eine Veranstalter gibt, die das Risiko einfach eingehen und den Lack am Ende zahlen, damit wir so eine Events machen können. Für uns ist es ziemlich geil. Wir können ein Event machen, wie es uns gefallen würde.
Richtig. Und mein Fazit ist, also letztlich müssen die Läufer, also anders. Die Läufer sehen, können sich ja die Frage stellen, warum gibt es nicht so viele Veranstaltungen? Wir sagen, es liegt an der Kostensituation. Und theoretisch könnte der Teilnehmer sagen, ich bin bereit, mehr für so ein Laufevent zu bezahlen, wie er es auch bereit ist, für Musikevents zu bezahlen, etc.
Oder ein paar Schuhe.
Oder ein paar Schuhe. Und ich glaube auch, dass das zum, wenn diese Anspruchshaltung sich ändert und sagt, ich bin bereit, für die Veranstaltung mehr zu bezahlen, würde es auch dazu führen, dass es mehr Angebot gibt, dass es vielleicht neue Eventformen gibt, ganz andere Sachen. Aber solange wir darüber diskutieren müssen, dass wir gelevelt sind beim Teilnehmergebühren und andere Einnahmequellen, wie zum Beispiel Sponsoren, was uns auf der anderen Seite den Vorwurf bringt, dass wir zu kommerziell sind, nutzen müssen. Also wir brauchen Sponsoren, um überhaupt die Veranstaltung irgendwie zu finanzieren, wird es in Zukunft immer weniger von diesen Veranstaltungen geben. Wir werden das, also es gibt ein Sterben.
Also der Appell ist, seid nicht so kritisch, was die Startgelder angeht, sondern denkt drüber nach, was das alles bedeutet bei solchen Events. Und der zweite Denkanstoß, den hast du auch schon mal gehabt und eingebracht, seid auch mal bereit, die Helferweste anzuziehen, um mal bei einem Event mitzumachen als Streckenposten. Also das finde ich auch genauso wichtig, weil das ist auch eine tragende Säule von solchen Veranstaltungen. Wenn du keine 400 Leute findest, die sich da hinstellen am Sonntag, hast du ein Problem.
Genau, und das Letzte, ich hatte sogar noch einen dritten Punkt, wieder Anspruch. Wir als Schwimmer, uns war es immer egal, wir haben auf einer 25-Meter-Bahn trainiert und auf einer 50-Meter-Bahn. Muss es denn immer die eine Runde sein beim Marathon, Halbmarathon, etc. Reicht nicht, wie zu den Anfängen 5 Kilometer.
Also für mich Runden. als leistungsorientierter Sportler sind Runden völlig in Ordnung, weil ich kann super gut abschätzen, wie liege ich im Rennen, wie ist der Vergleich zur Konkurrenz. Also ich bin pro Runde, aber ich verstehe natürlich auch dieses Erlebnis, ja, wenn du jetzt Berlin siehst, diese große Runde, 42 Kilometer, verstehe ich. Aber muss einem klar sein, doppelte Strecke kostet doppelt so viel. Muss einem klar sein.
Genau.
Ja, und das ist gut, dann haben wir das jetzt mal aufgedröselt, warum ein Marathon, ein City-Marathon doch recht teuer sein kann und warum das immer noch zu wenig ist. Ja, und da haben wir noch nicht darüber geredet, dass da am Ende auch Veranstalter von Vollzeit arbeitend leben wollen. Ja, das müssen wir zum Glück nicht mit diesem Citylauf machen, sondern dafür haben wir unsere Firmenläufe, die am Ende auch das gleiche Problem haben. Hohe Kosten, aber zum Glück auch gute Einnahmen und gute Teilnehmerzahlen, sodass wir leben können.
Genau. In diesem Sinne.
Wie sagt man, Deckel drauf?
Deckel drauf war nicht ganz so witzig wie sonst, ne?
Nein, aber heute mal informativ.
Ja. Uns interessiert vielleicht auch mal ein Feedback.
Alles an Micha.
Gibt's wirklich
eine E-Mail? Okay, dann alles per Instagram an
Konrad.
Nein. Okay. Ich lese alles.
In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.